Mein Blick hebt sich zu dir, denn du bist heilig, haben wir gerade im letzten Lied gesungen. Und ich glaube, es ist so wichtig, wenn wir am Sonntag zusammenkommen, wenn wir am Montag in der Herausforderung unserer Tage stehen, wenn am Mittwoch vielleicht die Kinder ein bisschen herausfordernd sind, wenn am Donnerstag irgendetwas am Auto kaputt gegangen ist oder was auch immer deine Lebensherausforderungen sind, vielleicht sogar noch viel drastischer als die beschriebenen Dinge, immer wieder uns zu justieren hin zu dem Fixpunkt. Mein Blick hebt sich zu dir, du bist heilig. In dem Lied davor haben wir gesungen, du bist höher, weiter, größer. Du bist der Punkt, auf dem unser Leben feststeht. Und als ich so überlegt habe, was könnte dran sein für den Predigttext heute, haben mich diese Verse bewegt aus Jesaja 42, die Verse 1 bis 9. Es ist ein etwas längerer Text und doch sind es Worte, wie wenn sie direkt in unsere Tage hineingeschrieben wären, 2700 Jahre alt und doch heute noch von absoluter Aktualität. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien und rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus, er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte. Und die Insel warten auf seine Weisung, so spricht Gott der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs und dem Volk auf ihr den Atem gibt. Und Lebensodem denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinem Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündet habe, ist gekommen, so verkünde ich auch Neues, ehe es denn sprost, lasse ich's euch hören. Es sind Worte, die ermutigen, den glimmenden Docht lasse ich nicht verlöschen, das geknickte Rohr, das breche ich nicht ab. Und es ist ein Text, der hineingeschrieben ist in eine der dunkelsten und herausforderndsten Zeiten des Volkes Israel. Das Volk hatte lange unter der Gefangenschaft und unter der Unterdrückung durch die Babylonier gelitten. Jahrzehnte in der Fremde gewesen. Jerusalem, ihre Häuser, der Tempel zerstört. Und die meisten von denen, die jetzt lebten, als diese Worte geschrieben wurden, hatten mit dem Unheil, das über das Volk hereingebrochen war, unmittelbar eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Es lag Jahrzehnte zurück. Sie waren später geboren worden und doch litten sie unter der Gottlosigkeit, ihrer Eltern und Vorväter. Armut, Ungerechtigkeit, keine Rechte. Wo gab es für sie Frieden und Gerechtigkeit? Wo gab es einen Lebensraum, wo sie sich in Frieden entfalten konnten? Und mitten in diese scheinbar schier hoffnungslose Situation hinein gibt uns Jesaja so einen Blick in das Herz Gottes hinein frei. Nein, Gott hat nicht Freude an unserem Leiden, Gott hat nicht Freude an unseren Widerwärtigkeiten, die wir im Leben erleben. Und obwohl Jesaja über 700 Jahre vor Christus gelebt hat, stellt er uns in diesem Predigttext heute bereits den Retter, den Sohn Gottes, Jesus, vor. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird Recht unter die Heiden bringen. Eine Beschreibung dessen, wer Jesus ist. Es ist tatsächlich Jesus, der die gute Nachricht in die Welt hineingebracht hat, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern wie Paulus es später formuliert, sondern das ewige Leben hat. Und wie Paulus es später formuliert, der Glaube an Jesus ist die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wer diese Gerechtigkeit für sich in Anspruch nimmt, für den werden die Wege Gottes und auch die Gebote Gottes, so ein Werte-Navi, der uns durch das tägliche Leben hindurch Orientierung geben kann und will. Auch sie sind Gottes Recht, das Jesus in die Welt gebracht hat. Jesaja bleibt aber nicht bei dieser kurzen Vorstellung dessen, wer Jesus ist. Er zeigt uns so ein Stück weit das Wesen und das Handeln Gottes und nimmt uns damit hinein. Und in den nächsten Versen begegnen wir ihm, diesem Jesus, dem Seelsorger, möchte ich sagen. Da heißt es, er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Wisst ihr, Jesus schreit nicht, er kragelt nicht rum, sein Lied ist kein religiöser Gassenhauer, er bringt keine billigen Parolen, mit denen er irgendwie Popularität schaffen möchte oder Eindruck schinden will. Nein, der Prophet hat etwas anderes vor Augen. Er schaut in dieses Herz Gottes hinein und er entdeckt etwas Wunderbares und Faszinierendes. Gott mitten in deiner und meiner Lebenswirklichkeit. Gott mitten in unserem Leben durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und genau diese Worte finden sich auch im Neuen Testament in einem direkten Bezug zu Jesus wieder. Und die Erfüllung der prophetischen Worte, die Jesaja gesprochen hat, wir lesen sie in Matthäus 12, die Verse 19 bis 21, wo es heißt, er wird nicht streiten noch schreien und man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg führt und die Völker werden auf seinen Namen hoffen. Im Endeffekt wiederholt Matthäus diese Prophetie, die Jesaja 700 Jahre vorher gegeben hat. Und genau das ist in aller Konsequenz die wichtigste Verheißung über unserem Leben. Da, wo das Leben brüchig geworden ist, da, wo man keine Auswege mehr sieht, da, wo Schuld vielleicht auch die Luft abschnürt und Unfrieden einem das Leben madig macht, da, wo Pandemie und politische Unsicherheit und Zukunftsangst die Regentschaft übernehmen wollen, da ist Jesus der Sohn Gottes, der uns hält, der uns an die Hand nimmt, der uns aus der Gefangenschaft und aus der Blindheit herausführt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann es von mir sagen, jeder von uns kann doch feststellen, dass wir oft genug gefangen sind. Gefangen vielleicht in der Meinung der anderen, gefangen vielleicht in unseren eigenen Urteilen oder Vorurteilen, die uns und andere in Ketten legen. Gefangen auch in uns selbst und blind gegenüber anderen Menschen. Und wisst ihr, ich finde es so genial. Gott will uns gewinnen, nicht besiegen. Er will dich gewinnen. Er sucht nach dir. Was ist eigentlich Gott für einer? Er ist doch der unendlich Liebende. Er ist der, der auf der Suche nach dir und mir ist. Er ist der Vater für den verlorenen Sohn. Er ist der Heiland für die Kranken. Er ist der Tröster für die Trauernden. Und er ist auf der Suche nach seinen Menschen, um sie frei zu machen, um sie glücklich zu machen, um ihnen Fundament zu geben, um auch in den Herausforderungen unserer Tage festzuhalten, zu stehen und den Blick zu bewahren. Lass dich einladen, in deinen Lebensherausforderungen hinein, deinen Fokus so ganz neu an Jesus auszurichten, denn nur er ist die Konstante in Zeit und Ewigkeit. Glimmender Docht, geknicktes Rohr. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht ist das so eine Beschreibung deiner Lebenssituation im Heute. Für mich ist dieses Wort fast wie so eine Parallelstelle zu den Worten, wo Jesus uns einlädt und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und die ihr beladen seid. Ein Gott, dem mein Ergehen wichtig ist. Ein Gott, der hinter die Fassaden von Instagram oder sonst irgendetwas, vielleicht auch von unserem Leben natürlich, schaut. Ein Gott, dem es nicht um Popularität geht, sondern um dich. Und auch für unsere Gottesbeziehung ist es wichtig, diesen Wesenszug Gottes wieder so ganz neu zu entdecken und herauszufinden. Wisst ihr, David konnte schreiben, deine Gegenwart nimmt mir die Angst. Für Jesaja gilt dieser Zuspruch Gottes im 43. Kapitel, egal was die Lebensumstände bringen, fürchte dich nicht, denn du bist mein. Dieser Zuspruch Gottes in sein Leben hinein. Der Schreiber vom Psalm 73 konnte sagen, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Und wenn wir ehrlich sind und im eigenen Leben zurückblicken, dann können wir vielleicht doch auch mit dem Liederdichter Joachim Neander sagen, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über mir Flügel gebreitet. Ja, es stimmt. Manch einer von uns ging durch Lebensumstände, wo die Flamme zu verlöschen drohte, wo das Herz geknickt wurde. Aber da war ein Gott, der dich getragen hat. Da war ein Gott, der dich ermutigt hat, der dich gestärkt hat. Und so wie dieser Zuspruch dem Volk Israel in einer schweren Zeit galt, so sagt Gott dir und mir heute Morgen, ich gehe mit dir, auch durch die schwierigen Passagen deines Lebens. Im eigenen Leben, wie auch in unserem Dienst auf den Philippinen, haben wir es immer und immer wieder erleben dürfen, dass Gott nicht nur nicht auslöscht und nicht zerbricht, sondern dass er es ist, der das Feuer entfacht, der aufrichtet, was geknickt ist. Ich erinnere mich an die Story, an die Geschichte, an die Lebensgeschichte von Ninho, einem jungen Mann, der bei uns im Kinderheim auf den Philippinen aufgewachsen ist. Vor einigen Wochen konnte ich bei einem Gottesdienst in unserem Dienst in Cebu über Zoom natürlich nur dabei sein. Ninho und seine Familie kamen, um über ihren Weg mit Gott zu berichten. Wisst ihr, Ninho hatte eine schwere Kindheit. Die Sozialbehörde hat ihn zu uns gebracht, weil sein Leben in Gefahr war, vom eigenen Vater umgebracht zu werden. Ja, sein Lebensdocht war wirklich am Verlöschen. Er kannte keine Hoffnung. Und in den mehr als 10 Jahren, die er so bei uns gelebt hat, hat er Jesus kennengelernt. Ja, es war ein langer Prozess, durch den er Stück um Stück so Gottes Fürsorge, Heilung und Liebe entdecken durfte. Diesen Gott, der eben das geknickte Rohr nicht zerbricht. Es begann in seinem Leben langsam hell zu werden und in der Zeit nach Christ for Asia ging es auch in seinem Leben durch einige Aufs und Abs. Inzwischen ist er verheiratet, er hat 2 Kinder und immer wieder war es so diese Begegnung mit der Liebe und der Fürsorge Gottes, die sein Leben verändert hat, die aus dem Hass und aus der Ablehnung seinem Vater gegenüber ein Herz geformt hat, das vergeben konnte, das loslassen konnte, das zurücklassen konnte. Und sein Leben hat sich verändert von meinen Plänen hin zu Gott, was sind deine Pläne für mein Leben? Er wollte als Schiffskoch, und das hat er auch gemacht, Geld verdienen und für seine Familie zu sorgen. Und so hat er immer wieder den Gedanken an Mission verdrängt. Es war ein Prozess, in dem Gott sein Herz geschmiedet hat. Und in diesem Prozess sind Bereitschaft und Leidenschaft gewachsen, um die Liebe, die sein Leben verändert hat, weiterzutragen hin zu denen, die vergessen sind. Seit dem 1. August ist Ninho mit seiner Frau und seinen 2 Kindern in Palawan, einer Insel, wo er unter den Bergstämmen, also sehr primitiv lebenden Eingeborenen dort, das Evangelium bringt. Er ist diesem Gott begegnet, der den Docht nicht auslöscht, der das Rohr nicht zerbricht. Und er hat sich aufgemacht, um dieses Licht weiterzubringen, den vielen Unerreichten und den vergessenen Bergstämmen dort auf den Philippinen. Sein glimmender Docht wurde zu einer lodernden Flamme der Leidenschaft, weil er dem lebendigen Gott begegnet ist. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, so lesen wir in den nächsten Versen des Predigttextes, bis er auf Erden das Recht aufrichte. Und die Insel warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensodem denen, die auf ihr gehen. Wenn ich abends spät in Egenhausen durch die Straßen gehe und die Straßenlaternen schon aus sind, dann ist es Stocknacht. Und wenn etwas zerbricht, dann ist es kaputt. Unser Wort sagt uns, er wird nicht zerbrechen und er lässt nicht verlöschen. Jesus ist diese Konstanze, er hat einen Plan und von ihm selber geht Leben aus. Er ist, wir haben es vorhin gesungen, größer als alles andere, höher, weiter, so haben wir gesungen. Unsere Umstände, das, was das Leben dunkel machen möchte und dunkel machen will. Und so bestätigt uns Jesus im Neuen Testament das Jesuswort aus dem Alten Testament, indem er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Leben und wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Und ich möchte dich heute Morgen so ermutigen zu verstehen, dass Dunkelheit nie das Licht überwinden kann. Wir schalten am Abend das Licht an und es wird hell. Die Dunkelheit verschwindet. Licht ist immer stärker als die Finsternis. Jesus spricht zu uns, dass wir als seine Nachfolger das Licht des Lebens haben. Und ich möchte dich ermutigen, dich immer wieder daran zu erinnern, du hast das Licht des Lebens. Knipse es an, indem du dich neu fokussierst, deine Gedanken, dein Herz ausrichtest hin zu ihm und sagst, ja, Jesus, du bist das Licht der Welt, in dir habe ich das Licht. Und da, wo es dunkel werden will, weil Hoffnungslosigkeit übernehmen will, da will ich bewusst das Licht anschalten, indem ich mich ausrichte an dir, dem Anfänger und dem Vollender. Ende meines Glaubens. Diese beiden Verse, sie zeigen uns den Gott, der größer ist, von dem Leben ausgeht und sie machen uns bewusst, dass jeder Atemzug deines Lebens einfach ein Geschenk Gottes ist. Und dann lesen wir weiter in Versen 6 bis 8. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und ich halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen den Blinden öffnen sollst, die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Wisst ihr, hier ist von Berufung und Beauftragung die Rede. Jesus ist gekommen, damit durch ihn der Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, bestätigt wird. Und wir, die Heiden, so sage ich es einmal, durch ihn in diesen Bund mit hineingenommen werden und es Licht wird, weil er den Blinden die Augen öffnet, weil er die Gefangenen aus dem Kerker führt. Und so wie unsere Zeitrechnung in vor und nach Christus eingeteilt ist, so haben doch auch wir in unserem persönlichen Leben so ein Vor und ich sage mal nicht nach, sondern mit Christus. Fast immer waren Gefängnisse in feuchten Kellern ohne Fenster. Licht wurde den Gefangenen ganz oft in der Antike und zum Teil auch heute noch in manchen Ländern verweigert. Sie saßen im Dunkeln, sie lebten fast wie Blinde. Die feuchte Kälte, der Gestank, das Ungeziefer aller Art, die sadistischen Wachaufseher. Unregelmäßiges und meist minderwertiges Essen waren damals an der Tagesordnung. Mindeststandards gab es nicht. Das war die Realität, die hinter diesen alten Worten steht. Und für viele Gefangene ist das auch heute noch so. Ganz unmittelbar musste ich bei diesen Worten an meine zwei Palmbäumchen, ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich musste daran denken, die wir zu einem passenden Anlass von Freunden geschenkt gekriegt haben. Sie waren, wie das auf den Philippinen üblich ist, nicht in Blumentöpfen, sondern in ausgedienten großen Konservendosen gewesen. Eine haben wir gleich eingepflanzt im Garten und wir haben ein nettes Plätzchen gefunden. Und für das andere wollten wir noch einen suchen. Und so haben wir es irgendwo auf die Seite gestellt und dachten, naja, wir finden schon ein geschicktes Plätzle für den zweiten Palmbaum. Und wie das so ist, wenn man was ganz besonders gut machen will, dann vergisst man es manchmal. Und so stand der Palmbaum in seiner Konservendose ein Jahr um das andere, 3, 4, 5 Jahre, ich kann es nicht sagen, wie lange. Und irgendwann beim Unkrautjäten im Garten bin ich wieder über dieses Palmbäumchen in der Konservendose gekommen und fast unmittelbar ist mein Blick auf den anderen Palmbaum geschweift, den wir eingepflanzt hatten. Über 2 Meter groß, ein prächtiges Bäumchen gewesen. Und der in der Konservendose klein und mickrig, gerade mal so 25, 30 Zentimeter groß. Und ich musste denken, ja, Palmbäume sind nicht für Gefängnisse gemacht. Sie sind nicht für in der Konservendose aufwachsen oder im Blumentopf aufwachsen gemacht, sondern sie sind gemacht, um sich in der Erde zu verwurzeln und sich zu entwickeln. Und ich musste an so manches Gefängnis denken, als ich dann so diese beiden Bäume sah, habe ich gedacht, ja, Gott ist ein Gott, der Berufungen hat für dich und für mich, der möchte, dass wir uns entfalten, dass wir uns entwickeln wie dieser Palmbaum. Und oft ist es doch so, dass wir durch gitterlose Gefängnisse gefangen halten wurden. Ich musste an Lynn denken. Sie konnte nichts dafür, ihr Vater hat sie sexuell missbraucht und von dem Tag an war Bitterkeit und Ablehnung und Minderwertigkeit an Gitterstäbe gewesen, die ihr Leben limitiert haben. Ich muss an Roberto denken, er war ein Junge, der bei uns war, der immer mal wieder die Droge brauchte, um irgendwo den Schmerz, den er zu Hause erlebt hat, die Ablehnung, die er zu Hause erlebt hatte und die ihn auf die Straße getrieben hat, zu überwinden. Und du musst nicht ein Straßenkind auf den Philippinen sein. Ich weiß, ob in Altensteig oder Egenhausen oder wo auch immer in Deutschland, es ist genau so, dass es Gefängnisse gibt, die uns zurückhalten wollen, das zu leben, was er, der Vater im Himmel, in dein und mein Leben hineinlegen möchte. Wir kennen sie doch, die gitterlosen Gefängnisse von Menschenfurcht, Selbstmitleid, Bitterkeit, Unvergebenheit, die uns gefangen halten wollen, die uns zurückhalten wollen. Und wisst ihr, die Geschichten, die wir erlebt haben, nein, die sind nicht eingebildet. Aber es gibt einen Weg raus aus der Bitterkeit. Es gibt einen Weg raus aus dem Gefangensein. Und da liegen Dinge in der Vergangenheit zurück und nur du weißt sie. Und der Feind klagt dich vielleicht an und will dich im Gefängnis halten. Oder will dich zurückhalten. Jesus ist gekommen, um uns die Augen zu öffnen, um uns aus dem Gefängnis zu holen, weil er Leben und Fülle für dich und für mich hat. Und diese Worte der Gefängnisbefreiung, wisst ihr, wir finden sie wieder und wieder in der Bibel. Und als ich da mal ein bisschen recherchiert habe, habe ich gedacht, ja, die wurden so oft reingeschrieben, weil wir es so dringend wieder und wieder doch auch hören müssen. In Jesaja 52, Vers 7, in Jesaja 61, Vers 1, in Lukas 4, Vers 18 und 19, dort stellt uns Jesus so seinen Auftrag an dieser Welt in der Synagoge vor. Und mit diesen Worten eigentlich, die wir hier in Jesaja 61 auch finden. Der Geist des Herrn, er ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat, zu verkünden das Evangelium den Armen und zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkünden ein Gnadenjahr des Herrn. In der Vorbereitung auf diese Predigt ist mir so wichtig geworden, dass Jesus manche von uns heute Morgen aus ihren Gefängnissen herausholen möchte. Es braucht aber deinen Entschluss, aufzustehen und zu sagen, ja, ich will raus aus dem Gefängnis. Ich will nicht mehr länger sitzen bleiben. Ich will mich mir nicht mehr länger damit zufrieden geben. Und ich möchte dich einladen, vielleicht im Anschluss an diese Predigt, aufzustehen und zu sagen, Jesus, ich weiß nicht wie, aber ich will. Ich will die Bitterkeit zurücklassen. Ich will die Unvergebenheit loslassen. Ich will auch diese Anklage, die der Feind immer wieder vielleicht für irgendwelche verborgene Schuld an mich trägt, ich will sie ans Kreuz bringen. Denn dort am Kreuz ist der Ort, wo Vergebung stattfindet, auch für unsere eigenen Unzulänglichkeiten. Und ich denke, für jemand anderen vielleicht gilt es heute Morgen so ganz persönlich, dieser Zuspruch Jesu, ich richte dein gebrochenes Herz wieder auf. Er will aufrichten. Er will stark machen, was geknickt ist. Er will den glimmenden Docht nicht verlöschen und er kann wieder ein loderndes Feuer, auch der Leidenschaft in deiner Gottesbeziehung, entstehen lassen. Aber ich möchte dich einladen, nach der Predigt vielleicht so einen Moment für dich zu nehmen, wo du ihm dein Herz hinhältst und wo du sagst, Jesus, ich lass mich heilen. Jesus, ich erlaube dir, die Flamme wieder neu in mir zu entfachen. Und zum Schluss bewegt mich noch so ein letzter Gedanke. Jesus hat uns oft beauftragt, das zu tun, worin er uns zum Vorbild geworden ist. Er sagte zum Beispiel, ich bin das Licht der Welt und dann später sagte er, ihr seid das Licht der Welt. Und so ist dieser Auftrag Jesu aus dem Jesaja-Buch und auch aus dem Lukas-Evangelium, eine Botschaft der Rettung in diese Welt hineinzutragen, eine Botschaft der Freiheit zu leben, eine Botschaft Hoffnung zu vermitteln, Ermutigung und Zuversicht weiter zu schenken und die Gnade Gottes in das Leben von Menschen hineinzutragen. Ein Auftrag, der dir und mir gilt. Und wenn ich mich so in unserer Welt umschaue, dann haben wir viel zu tun. Gott hat dir und mir Beziehungsfelder gegeben. Und lasst uns vielleicht heute Morgen so zum Schluss dieser Botschaft, Jesus so eine Antwort zu geben. Vielleicht ist es, dass du sagst, Jesus, ich nimm diesen Auftrag an. Dann sag ihm das ganz in der Stille zwischen dir und deinem Vater im Himmel. Vielleicht ist es dieses, dass du sagst, Jesus, ja, ich will bereit sein, aus dem Gefängnis herauszukommen. Dann sag ihm das und bitte ihn, dass er mit dir diesen Weg aus dem Gefängnis herausgeht. Oder vielleicht ist es dieses, dass du sagst, Jesus, ja, ich brauche es, dass die Flamme neu lodert und nicht nur vor sich hinklimmt. Dann lad ihn ein, dass er das in deinem Leben tut. Sebastian, vielleicht kannst du noch kommen und uns ein bisschen begleiten. Und du und ich, wir nehmen uns so einen ganz persönlichen Moment in der Gegenwart Gottes. Nur du und der Vater im Himmel. Und Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass diese Verheißung, dass dieses Wort aus Jesaja 42 ein Wort ist, das du auch in unser Leben hineinsprichst. Und du hast jedes Gebet, das in der Stille heute Morgen zu dir hingesprochen wurde, jeder Entschluss, der vor dir heute Morgen gefasst wurde, du hast sie gehört und du hast sie gesehen. Vater im Himmel, ich lade dich ein, dass du herausführst aus Gefängnissen, wie auch immer sie aussehen mögen, und dass du Freiheit schenkst. Ich möchte jeden Einzelnen segnen, dass er erlebt, wie dieser Weg in die Freiheit von dir begleitet, von dir geführt ist und von dir gegeben ist. Und Vater im Himmel, ich lade dich ein, dass du kommst und dass du da, wo Herzen gebrochen sind, da, wo das Licht am Verlöschen ist, dass du in einer neuen Weise hineinkommst und eine Leidenschaft entsteht, Vater, die brennt als loderndes Licht, ein Licht der Hoffnung mitten hinein in diese Welt. Und ich bete, Vater, da wo du heute Morgen auch so ganz neu Berufungen geben möchtest, Hoffnungsträger zu sein, Menschen zu sein, die dein Licht in diese Welt hineintragen, dass du da ganz neu berufst, befähigst, ausrüstest und dass dein Friede und deine Gnade und deine Gegenwart uns führen und leiten, auch hinein in diese Woche, die vor uns liegt. Amen.